Ich habe ihn schon begrüßt, Michael Baltensberger. Michael, komm noch du führen. Der Michael ist ein alter Kollege von mir. Wir sind miteinander am Tech gsi. Betonung ist nicht auf alt, sondern auf Kollege. Aber es sind gleich schon fast 20 Jahre, also es sind 20 Jahre her, wo wir zusammen am Tech sind, zu Winterthur. Und wir haben dort miteinander zu tun gehabt. Und plötzlich bist du der Leiter von WEG International Schweiz. Wo hat sich denn herverschlagen in diesen 20 Jahren?
Gute Frage. Nach dem Tech, wie man so macht, geht man arbeiten im Beruf als Bauingenieur. Und dann ist der Ruf einfach ganz immer klarer geworden, auch für die Mission. Meine Frau kennengelernt, wir sind als All Nations Christian College of England, um uns auszubilden, auch für den interkulturellen Dienst. Dort haben wir dich wieder gesehen. Und dann hat es uns dann auf Zentralasien verschlagen, mit dem Weg, Gemeindegründung unter einem unerreichten muslimischen Volk. Und dann sind wir angefragt worden, ob wir die Stelle oder die Aufgabe übernehmen wollen, hier in der Schweiz. Und nach Gebet und Prüfen vor Gott sind wir dann wieder in der Schweiz gelandet und da habe ich gemerkt, dass du da Prediger bist in der Kishona.
Genau, dort haben wir uns dann wieder kennengelernt oder wieder, sind dann näher gekommen. Was ist denn WEG?
WEG heisst We Enjoy Chocolate oder Coffee oder Chai, Cheese. Es geht natürlich vor allem um Jesus. Weltweiter Einsatz für Christus. Es ist schon eine ältere Mission, über 100 Jahre. Der Gründer ist mit viel Risiko und mit widrigen Umständen ist er ausgereist und hat WEG gegründet, dazumal in Afrika. Heute sind wir rund 1800 Mitarbeiter aus 55 verschiedenen Nationen in rund 100 unerreichten Volksgruppen tätig. Das Ziel ist Gemeindegründung, dort wo es noch keine Gemeinde gibt oder nur sehr kleine.
Die Gottesdienstserie, die wir haben, heisst Risk oder Risiko. Und die ganze Idee von dieser Gottesdienstreihe geht auf ein Telefon zurück, das wir miteinander hatten vor etwa anderthalb Jahren. Und du hast dort etwas zum Ausdruck gebracht, über das, dass wir Christen uns manchmal blockieren lassen, weil wir einfach zu viel Sicherheit wollen. Und du hast gesagt, es gibt eine Theologie des Risiko in der Bibel. Sag uns da, warum ist dir das Thema so wichtig?
Ja, wir sind eben, wie gesagt, auf Zentralasien raus. Das war für uns auch viel Risiko gewesen, auf vieler Hinsicht. Aber gegen den Schluss ist es dann ziemlich wüst geworden. Wir sind in einen Völkermord reingekommen. Und ja, das hat einiges ausgelöst. Und wir haben gedacht, Gott, bist du in der Kaffeepause gewesen? Hast du geschlafen? Gibt es dich noch? Siehst du das nicht? Und das hat uns wieder zurück ins Wort gebracht. Was sagt denn Gott über Risiko? Was sagt Gott über das Leiden? Und es ist wie ein ganz neues Kapitel aufgegangen in der Bibel. Verse, die ich vorher nicht gelesen habe, oder schon gelesen habe, aber nicht wahrgenommen habe, sind plötzlich ganz wichtig geworden. Auch Freunde, Bekannte von uns sind zum Teil immer noch verschollen. Andere sind entführt worden oder auch umgekommen, weil sie sich für Jesus eingesetzt haben. Und das stellt viele Fragen. Was ist denn sinnvoll? Wie viel Risiko können wir eingehen? Und was ist dann eben ein bisschen hirnverbrannt? Es war ganz spannend, einfach den Prozess in der Bibel zu sehen, wie das ganz fest ein Teil ist von dieser Welt von der Bibel. Risiko und Leiden.
Michael, wir freuen uns auf deine Predigt. Gottes Segen dabei.
Danke. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, eine Gemeinde, die zu diesem Thema eine Predigtserie aufschaltet, weil ich denke, das ist ein Thema, das auf eine Art auch sehr nah zu uns gekommen ist. Wie viel Risiko sind wir bereit einzugehen? Die haben dann den Titel gegeben, No Risk, No Mission. Ganz cooler Titel, hat mich gerade ziemlich inspiriert. Und ich habe mich dann mal überlegt, zuerst, ja, was ist denn eigentlich die Mission, die wir haben? Weißt du, was du so alles für Missionen in deinem Leben schon gehabt hast? Die einen sagen, heiraten ist auch eine Mission, oder? Den Partner zu finden fürs Leben ist auch eine Mission. Für andere ist ein Kleid kaufen eine Mission. Ob jetzt hier in Frauenfeld oder Winterthur, Zürich, bis man dann das richtige Stück gefunden hat. Aber wir reden natürlich über eine andere Mission, über die Mission, die Jesus uns gegeben hat. Mission, das heisst, mit einer Entsendung verbundener Auftrag. Also es gibt einen Sender, der jemandem einen Auftrag gibt, das zu machen, was der Sender sagt. Und genau das hat Jesus mit uns da. Als erste Bibelstelle denke ich, wo wir die einen von uns schon ein paar Mal gehört haben, wo eben genau von diesem Auftrag die Rede ist. Apostelgeschichte 1,8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gibt. Auftrag, eigentlich eine Verheißung. Ganz fest, der Heilige Geist, der in uns wohnen kommt, der uns Kraft gibt, den Auftrag auszuführen. Für mich ist das eine Verheißung. Er lässt uns das nicht selber machen, selber wurscheln, ein Krampf. Nein, er gibt uns die Kraft. Ganz ein wichtiger Teil. Wenn du Jesus Christus persönlich kennst, ihn eingeladen hast in sein Herz, dann hast du den Heiligen Geist und der lebt in uns. Und je nachdem, wie viel Raum das wir ihm geben, spüren wir auch mehr von dieser Kraft. Unser Auftrag ist nur sagen, ja Gott, egal was du mir heute beauftragst, ich bin parat. Der Rest ist die Kraft, die er mir gibt. Ja, ich weiß nicht, wie das so gegangen ist, schon mal gegangen ist. Ich musste auch ohne Kraft vorwärts kommen. Zum Beispiel mit dem russischen Jeep, den wir hatten in Zentralasien. Die meisten Lokalen haben zwar lieber deutsche Auto im Blickfeld gehabt, aber wir haben wirklich so ein bisschen lokal leben wie die lokalen Leute. Eben so ein alter russischer Jeep. Der ist nicht immer gelaufen und somit haben wir eine gute Beziehung aufgebaut zu unserem Mechaniker. Der hat viel vom Evangelium mitbekommen, weil wir einfach auch viel dort sind mit unserem russischen Jeep. Und ab und zu ist er halt auf der Strecke liegen geblieben und man musste stossen. Und es gibt nichts Mühsameres als ein Auto stossen, wo der Motor keine Leistung mehr bringt. Er ist absolut unbrauchbar, es ist mühsam, es ist einfach nur ein Seich. Und so ist es, wenn wir den Auftrag tun, den Gott uns gegeben hat, ohne seine Kraft, ohne seinen Motor. Dann ist es oft ein Krampf, es ist unbrauchbar und es ist ein Seich. Wichtig, das ist der Anfang von aller Mission. Die Kraft, der Heilige Geist, den Gott uns gibt in unser Herz, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Das Zweite, Jesus erwähnt also eine geografische Abstimmung oder eine geografische Kreise. Auf heute übersetzt in Frauenfeld, im ganzen Kanton Thurgau, Samarien. Könnte vielleicht für euch Kanton Zürich sein, die versteht man nicht so ganz, sind ein bisschen komisch. Und bis ans Ende der Welt. Das ist nicht seriell gemeint. Zuerst, bis das ganze Frauenfeld von Jesus gehört hat, dann, wenn wir noch Kraft und Zeit haben, vielleicht im Kanton Thurgau und. Nein, es geht da um einen parallelen Auftrag. Die einen sind in Frauenfeld tätig, die anderen drüber aus und gewisse bis ans Ende der Welt. Das sehen wir in der Apostelgeschichte, das ist parallel gelaufen, nicht seriell. Ein wichtiges Wort, und da sind wir eigentlich auch schon gerade beim Thema, ist das Wort Zeuge. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das Wort im Griechischen heisst Martos. Und das heisst, von dem tun wir eigentlich das Wort Märtyrer ableiten. Verstehe mich nicht falsch. Es geht nicht darum, heute Morgen, dass ihr alle Märtyrer werdet. Aber was ich möchte sagen, der Auftrag kostet uns etwas. Wenn wir seine Zeugen sein wollen, ist das mit Kosten verbunden. In der Schweiz mit sehr wenig. In anderen Ländern mit sehr hohen Kosten. Bis zum Leben. Das ist ja so, wenn man in ein Gericht geht und als Zeuge auftritt, geht man ein Risiko ein. Ah, man tut sich exponieren. Ich habe die und die Tat gesehen. Und die Freunde vom Täter registrieren das. Und das kann vielleicht gefährlich werden. Oder auch, wenn ich etwas Falsches aussage, mache ich mich strafbar vor Gericht. Zeuge sein kostet etwas. Es ist verbunden mit Risiko. Wenn uns in der Schweiz mal Gedanken gemacht, so eine neue Werbekampagne aufzuziehen, sind wir so bei Postkarten gelandet und da haben wir so ein bisschen Bibelvers, Zitat drauf da und auch so ein paar vielleicht ein bisschen neckische Sprüche drauf da. Das eine heisst, kein WLAN. Wenn du in die Mission gehst, dann gibt es vielleicht kein WLAN. Das ist für die einen von euch nahe beim Weltuntergang. Es kostet uns etwas, der Auftrag. oder das Kompromisslose. Wir müssen kompromisslos mit Jesus unterwegs sein. Oder jemand, der sich da gerade für einen Langzeiteinsatz nach Asien vorbereitet hat, gesagt, ich muss Risiko bereiten.
Meine dritte Geschichte handelt vom Tod.
Ups. Jetzt sind wir da ein bisschen durcheinander. Also, risikobereit. Die Frau hat gesagt, ich muss risikobereit sein. Sie hat unterdessen einiges an Risiko erlebt. Sie war in einem grossen, starken Erdbeben. Sie ist aus ihrer Komfortzone raus, hat viel Neues müssen lernen. Aber sie ist treu dort in dem Land, in Asien, und erzählt von Jesus in Wort und Tat. Ja, schauen wir mal in der Bibel, wie sind die Leute mit dem Thema Risiko umgegangen. Wir fangen im Alten Testament an. Eine Geschichte, die wir vor zwei Wochen schon ein bisschen angeschaut haben. Ich gehe noch auf einen anderen Aspekt ein. Das ist die Geschichte, wo das Volk Israel vor dem verheißenen Land steht. Wir müssen uns vorstellen, sie sind 3 Jahre jetzt unterwegs mit Gott, haben Wunder nach Wunder überlebt, Krisensituation nach Krisensituation, aber Gott hat sie immer wieder rausgerettet. Gott war treu gewesen. Und jetzt sind sie vor einem verheißenen Land. Sie machen das, wie wir Schweizer würden machen. Sie müssen das genau recherchieren. Schicken 12 Leute rein, 40 Tage, Report. Wie sieht es ihnen aus? Ganz viel Tolles in dem verheißenen Land, aber auch sehr Schwieriges, Gefährliches. Zwei von den Kundschaften, der Kaleb und der Josua, sie sind positiv. Sie sehen die Möglichkeit. Sie schauen auf Gott, sie sehen seine Verheißungen und sie sagen im Vers 30, wir sind stark genug, das Land zu erobern, wir müssen nur losziehen und es in Besitz nehmen. Sie schauen auf Gott, auf seine Möglichkeiten. Die anderen 10 sagen, no chance, gegen diese Völker können wir auf keinen Fall antreten. Sie sind viel stärker als wir. Sie schauen auf ihre Möglichkeiten, auf ihr Leben. Sie kommen zu dem Punkt, wo sie sagen, Vers 4, Vers 2 dann, wären wir doch in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Oder später sagen sie, komm, wir suchen einen neuen Guide, wir gehen zurück auf Ägypten, dort ist alles viel besser gewesen, zum Mittag hat es immer um 12 Uhr gegeben. Sie sehnen sich nach Sicherheit, nach Klarheit, nach dem, was sie kennen. Ja, ist denn das so sicher gewesen in Ägypten? Sklavenarbeit, viele sind umgekommen, gefährliche Arbeit, harte Arbeit. Ich glaube, es ist nicht wirklich sicher gewesen, aber irgendwie haben sie sich gesehnt nach dieser, sag mal, dem Pseudo-Sicherheit. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du so vor einem verheißenen Land stehst, wenn Gott dir einen Auftrag gegeben hat, eine Mission. Du weißt, Gott hat es verheißen, aber es ist riskant. Oft sehnen wir uns nach dem alten, klaren, wo sicher ist. Aber wo es auf eine Art eben auch gefährlich ist. Sicherheit. Als wir zurückgekommen sind von Kirgistan vor 5,5 Jahren, gewisse Sachen sind mir gerade so entgegengekommen in mein Gesicht, von der Schweizer Kultur. Ich bin zwar ein Schweizer, aber wenn man so wieder zurückkommt nach einer längeren Zeit, macht es so buff. Ein paar Sachen, die einem so entgegenkommen. Und ein Thema war Sicherheit. Ich denke an den Luftschutzkeller. Ich habe das Aufgebot gehabt, dass das geprüft werden musste. Dann AHV, BVG, Säule 3, A, B, C, gar nicht mehr rauskommen. Gibt es dann auch noch eine 4. Säule? Das sind alles gute Sachen, versteht mich nicht falsch. Aber ich habe gemerkt, das ganze Schweizer Leben dreht sich enorm um die Sicherheitsfaktoren. Und ich habe den Eindruck, das ist ein Götz für uns Wort. Ich bin jetzt mal ein bisschen hart mit dem Wort. Ein Götz. Warum brauche ich das starke Wort? Ein Götz ist für mich etwas, wo ich viel Zeit, Geld und Zukunft investiere. Da dreht sich alles um den Götz. Oder wir gehen ja nicht mehr heute im Garten raus und beten irgendwie ein goldiges Kalb an. Nehme ich jetzt mal an. Weiß zwar nicht im Kanton Thurgau. Aber wir im Kanton Zürich machen das nicht. Meistens. Aber Götze dienen wir genau gleich. Die haben eine andere Form. Und für mich ist Sicherheit so ein Götz geworden. Oder gesehen, das ist Gefahr, dass wir das als ein Götz arbeiten. Ja, die Israeliten zurück nach Ägypten wollen, in eine Pseudosicherheit. Wo ist meine Sicherheit? Ist sie in dem kontrollierten Leben, das ich da sehe, oder ist sie in seinen Verheißungen, in seinem Reich, in seinem Willen? Gut, zweite Geschichte, wo wir sehen, wo die Leute anders umgegangen sind mit dem Thema Sicherheit. Absolut riskante, ich kann einfach dich machen, ist glaube ich einfacher, funken wir einander nicht rein. Eine andere riskante Situation. Das Volk Israel ist deportiert nach Babylon. Der Nebukadnezar, ein bisschen ein spezieller Herrscher, er tut eine riesige Statue aus Gold herstellen und alle müssen die anbeten. Und darunter sind auch gottesfürchtige Menschen, der Schadrach, Meschach und der Abednego. Und ihnen ist klar, das machen wir nicht. Die Strafe, um es nicht zu machen, war der Feuerofen. Wow, was hätten wir in dieser Situation gemacht? Jetzt kommt es darauf an, beten wir Gott an, vertrauen wir in Gott oder sagen wir, ja, ich tue jetzt nur einmal jetzt den Götz anbeten und nachher sind wir dann schon wieder Christen. Sie sagen, machen wir nicht. Der König gibt ihnen einmal eine letzte Situation, eine letzte Chance und da kommt eine interessante Antwort. Schadrach, Meschach und Abednego jedoch entgegneten, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Aber auch wenn er es nicht tut. Also die drei Männer haben grosses Vertrauen in Gott. Sie wissen, es ist der Gott, der alles in der Hand hat. Aber sie haben das Vertrauen, wenn sich Gott anders entscheidet, wir bleiben auf dem Weg. Weil wir wissen, mit dem Gott haben wir alles, was wir brauchen. Das nenne ich Glauben. Gott vertrauen, auch wenn er vielleicht etwas tut, was uns widrig ist oder was schwierig ist. Wir vertrauen dem Gott. Die nächste Geschichte ist Esther. Im Alten Testament, sie ist ein weises Kind. Nicht gerade eine tolle Sache in den Zeiten des Alten Testament. Sie hat Glück, der Onkel nimmt sie auf, der Mordechai. Und sie hat noch mehr Glück. Sie wird neue Königin von dem Reich. Sie wird von nichts, das sind die Weisen dazumal, erhoben zu etwas ganz Höherem. Sie hat den Joker gezogen, könnte man sagen. Oder Gott hat sie erhoben aus ganz tiefer Stellung in ganz hohe Stellung. Ich würde behaupten, wir haben auch den Joker gezogen. Wir haben einen Schweizer Pass oder wir können hier in der Schweiz leben. Verglichen zu dem Rest der Welt haben wir den Joker gezogen. Ich weiss, es gibt auch hier Schwieriges in der Schweiz, schwierige Situationen, Schicksalsschläge, aber ich kann sagen, wir haben hier den Joker gezogen. Gott hat uns eine ganz grosse Möglichkeit gegeben, durch das, dass wir in der Schweiz leben. Die Geschichte hört hier nicht auf. Die Esther kommt in eine Situation, die sehr schwierig ist. Ein gemeines Gesetz wird erlassen, dass alle Juden ausgerottet werden, sollen werden. Der Mordechai kommt das mit über und er sagt, Esther ist unsere einzige Möglichkeit. Sie ist in einer Pole-Position. Sie ist die Einzige, die uns jetzt noch retten kann. Esther, geh zum König und sag, er soll das stoppen. Das war nicht so einfach. Sie hat nicht einfach ein WhatsApp können schicken am König, Darling, können wir mal noch beim Kaffee etwas besprechen. Sondern sie hat nur zum König können, wenn sie gerufen worden ist, sonst hat der Tod droht. Das ist eine ganze so eine Beziehung, wie wir uns das heute vorstellen, zwischen Mann und Frau. Aber sie hat gewusst, das ist die einzige Möglichkeit. Und sie sagt, das lesen wir im Buch von Esther, Kapitel 4, 15. Esther schickte Mordechai die Antwort, geh und ruf alle Juden zusammen, die in Susa wohnen, fastet für mich, esst und trinkt 3 Tage und Nächte lang nichts. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Denn ich will zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wow. Sie nimmt das nicht leichtfertig. Sie sagt, betet und fastet, dass das Zeug hält. Aber sie geht das Risiko ein. Weil sie weiß, ich diene Gott. Und das ist jetzt die Situation, wo er mich hineingestellt hat. Das ist der Punkt, wo er mich erhoben hat, damit ich seinen Auftrag tun kann. Aber der ist mit hohen Kosten verbunden. Die Geschichte kommt gut raus. Das wissen wir in unserem Leben nicht immer, wie sie rauskommt. aber Gott hat ihren Mut, ihren Glauben belohnt. Im Neuen Testament geht es dann weiter, es fängt eigentlich schon so an mit der Maria, Teenager, schwanger, nicht verheiratet, Todesstrafe eigentlich Steinigung, oder die Strafe dafür ist Todesstrafe, Steinigung. Gott fängt seine Geschichte im Neuen Testament schon mit viel Risiko an. Jesus ist eigentlich dann das ultimative Beispiel von jemandem, der alles riskiert für uns. Alles. Er hätte es anders machen können. Er hätte können als König kommen und sagen, wer an mich glaubt, ist auf dieser Seite, wer nicht an mich glaubt, soll auf diese Seite gehen und ist verbannt. Nein, er ist als Diener gekommen, als einfacher Mann, ganz viel Risiko eingegangen. Und einer von meinen Lieblingsversen, wo ein bisschen Aufschluss gibt über das Innenleben von Jesus, lesen wir im Johannes 13,3. Das ist so mitten drin, passt eigentlich gar nicht dort drin, jeder Vers. Johannes 13,3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus hat gewusst, ich habe die Autorität vom Vater für die Mission, für den Auftrag. Wenn du Jesus nachfolgst, weißt du auch, du hast auch die Autorität. Die hat dir Gott gegeben. Jesus hat seine Vergangenheit gekannt. Er wusste, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Weißt du das auch? Meine Vergangenheit, meine Familiengeschichte, Gutes und Schlechtes kennen. Danach Baustellen bereinigt bei Gott, in Seelsorge, mit Hilfe von anderen, um nachher parat zu sein für das, was Gott mir aufgetragen hat. Jesus hat seine Zukunft gekannt, wieder beim Vater im Himmel. Wir kennen unsere Zukunft auch, wenn wir Jesus nachfolgen. Aber glauben wir das wirklich? Glauben wir wirklich, dass wir unsere Ewigkeit mit Gott werden verbringen und uns nichts mehr wird fehlen? Es wird kein Problem, kein Leid, kein Schmerz, kein Sünde, nichts mehr geben. Ab und zu habe ich den Eindruck, ich und vielleicht ihr auch, ich glaube das gar nicht. Sonst hätte es andere Einfluss auf mein Leben da. Ich würde mehr Risiko für Gott eingehen. Ganz wichtig, wo stehst du bei diesen drei Komponenten? Autorität von Gott, meine Vergangenheit kennen und bereinigt und Zukunftsperspektive. Ich weiss, ich will eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Risiko hat natürlich auch eine schwierige Seite. Es gibt auch falsches Risiko. Das möchte ich auch betonen heute Morgen. Falsches Risiko, wo wir eingehen, wenn wir kein Diener sind. Wenn wir etwas für uns wurschteln. Wenn wir gross rauskommen. Wenn wir Helden möchten sein. Oder aus einer falschen Gottesbeziehung raus. Der Auftrag, der kommt ja aus dieser Beziehung mit Jesus. Und wenn ich mich total selber verleugne in einem negativen Sinn, kann ich falsches Risiko eingehen. Mich zu wenig warnen, was für Gaben das Gott mir gegeben hat und dann Sachen machen, die nicht Gott von mir fragt, sondern die aus einer ungesunden Gottesbeziehung rauskommen. Oder wenn ich Gott etwas beweisen will, habe ich ein schlechtes Gewissen, ich kann Gnade nicht wirklich annehmen und will Gott etwas beweisen. Das kann auch ein schlechter Nährboden sein für falsches Risiko. Oder ich kann irgendwo in die Stadt gehen und sehr lieblos das Evangelium weitergeben. Dann sage ich, ich gehe viel Risiko für Gott ein. Klar, werde ich eine gewisse Verfolgung dann erleiden, aber das ist nicht so gemeint, wie Jesus das meint. Ja, beim Risiko geht es um mein Reich, um meinen Willen, oder geht es um Gottes Willen und sein Reich. Die Jünger, das sind auch ein gutes Beispiel, sie sind immer wieder viel Risiko eingegangen, dass sie überhaupt mal dem Rabbi nachgefolgt sind. Aber wir sehen ja viele Müsterli von dort, wo sie viel Risiko eingegangen sind. Und es ist ja immer gut rausgekommen, oder? Nein, nicht wirklich. Sie sind ab und zu gefallen. Der Petrus ist da so das prominente Beispiel. Er ist ein paar Mal gefallen, weil er ist immer zuvorderst. Ja, Jesus, sofort Jesus. Kann ich der Erste sein? Ist er schlecht gewesen? Ich würde sagen, nicht. Ein von seinen grössten Versagen, wo wir in der Bibel lesen können, wo Petrus zu Jesus sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Und Jesus sagt, schon toll, was du jetzt sagst, aber du wirst kläglich versagen. Und so ist es. Er verleugnet Jesus. Ist das Ende von der Geschichte? Nein. Nach der Auferstehung von Jesus gibt es eine Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Und Jesus fragt ihn dreimal: Petrus, hast du mich gern? Und die Passage kennen, merken, das ist eine ganz tiefe, seelsorgerliche Geschichte, die dort passiert, das neues Ausrüsten für den Dienst von Petrus, der dann gewaltig wird sein und gewaltig ist. Hat Petrus versagt? Ja. Ist es schlecht gewesen? Nein. Es hat eine tiefere Beziehung gegeben, durch das, dass er das Risiko eingegangen ist und versagt hat. Für uns ist natürlich auch eine Frage gewesen, wo wir ausgereist sind nach Zentralasien. Das ist gerade, wo der Pölle auch sein Studium abgeschlossen hat und auf der Suche war, wohin, wie weiter. Haben wir uns auch gefragt, ja, wo ist sie jetzt? Und ist dann immer klar geworden nach Zentralasien. Und haben wir uns auch gefragt, schaffen wir das? Können wir standhalten? Sind wir treu? Können wir das bestehen? Sind wir dem Druck gewachsen? Wird Gott seine Verheißungen einlösen? Das Umfeld hat gesagt, geht gescheiter nicht, das ist gefährlich. Unser Sohn war gerade ein paar Wochen alt gewesen, wo wir uns dann konkret vorbereitet haben. Weiss es nicht, ob wir das riskieren können. Aber ich kann heute sagen, auch wenn es schwierig geworden ist am Schluss mit Genozid und eben, wie ich gesagt habe schon, wir haben dem Teufel wie in die Augen geschaut, haben viel Schwieriges erlebt und gesehen, wir haben als Familie alle geladene Waffen auf uns gerichtet. Ich kann sagen, Gott war treu gewesen. Er hat uns durchgetragen. Er hat uns bewahrt. Er hat seine treue Grösse, Güte gezeigt, auch in dem Sinne. Ja, wie ist das heute so? Bei euch, bei dir? Wo stehst du bei diesem Thema? Wie viel Risiko gehst du ein für die Mission von Gott? Letztes Mal einen Artikel gelesen, wo jemand viele Sterbende begleitet und sagt, es sind immer die gleichen Themen, die rauskommen. 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ein Artikel. Punkt Nummer 1. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Also wie das bei Christen würde tönen, vielleicht, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mehr für Gott zu riskieren. Mich nicht von anderen so zu beeinflussen lassen, sondern vor allem von Gott. Ich war in letzter Zeit viel an Beerdigungen gewesen, unter anderem die Beerdigung von meinem Vater und auch von einigen Mitarbeitern, die krankheitshalber etwa Unfall gestorben sind. Und es war bewegend gewesen, zu sehen, wie eigentlich einfache Leute enorm viel erreicht haben, weil sie viel riskiert haben. Zum Teil ganz einfache Leute, die irgendwo in ein fernes Land gegangen sind und ein Gemeindeverband daraus entstanden ist, wo heute ein Gemeindeverband ist. Natürlich mit Hilfe von anderen Missionen und Missionaren. Sie haben viel riskiert und sie haben starke, grosse Spuren hinterlassen. Wir hören jetzt noch eine kurze Rede von Steve Jobs, der Gründer von Apple.
Meine dritte Geschichte handelt vom Tod. Als ich 17 war, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Es hat mich beeindruckt und seit damals über 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg angesichts des Todes. Und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Ungefähr vor einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich hatte eine Untersuchung um 7.30 Uhr und es war deutlich, ein Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse zu sehen. Ich wusste nicht mal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Der Arzt sagte mir, dass das bereits eine Form des Krebs sei, der unheilbar ist und dass ich damit rechnen solle, dass ich nicht mehr länger als 3 bis 6 Monate zu leben habe. Der Arzt riet, nach Hause zu gehen und meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Es bedeutet zu versuchen, den Kindern das beizubringen und zu erklären, was man normalerweise geglaubt hat, man könne es in den nächsten 10 Jahren tun, doch nun in einigen Monaten. Es bedeutet, dass alles geklärt sein soll, dass es später so leicht wie möglich für die eigene Familie wird. Es bedeutet, sich zu verabschieden. Tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber das ist die Wahrheit. Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht, um das Leben anderer zu leben.
Ja, starke Worte von jemandem, wo wir wissen nicht, ob er ein Jesus-Nachfolger ist. Er sagt, verschwende die Zeit nicht, die du hast. Folge deinem Herz, ich würde sagen für uns Christen, folge dieser Berufung, die Gott dir gegeben hat. Die Frage, was, wenn es nicht gut rauskommt? Römer 8, 35 bis 39 gibt uns Aufschluss eigentlich über das, was Jesus uns wirklich verheißt. Was verheißt uns denn Jesus, wenn wir Risiko eingehen? Wir kennen den Vers, es ist ein schöner Vers, vielleicht ein bisschen auf Kärtchen, wo wir ihn sehen. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes und sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Ein gewaltiger Vers, eine Art Verheißung, aber wir müssen wieder lernen, auch den Kontext von dem Text zu lesen, die Briefe im Zusammenhang zu lesen. Vorher heißt es nämlich ein bisschen anders. Was also könnte uns von Christus und seiner Liebe trennen? Leiden, Angst, vielleicht Verfolgung, Hunger, Armut, Gefahr oder gewaltsamer Tod? Verschont uns Gott von diesen Sachen? Nein, steht da nicht. Was ist seine Verheißung? Vers 37. Aber dennoch, mitten im Leid, triumphieren wir über alles durch die Verbindung mit Christus, der uns so geliebt hat. Das ist das, was Jesus verheißt. Die Verbindung zu ihm. Nicht, dass immer alles easy peasy ist. Das finde ich nicht in der Bibel. Aber, dass die Verbindung immer stärker, tiefer wird. Das ist das, was Jesus verheißt. Ich möchte abschließen mit dem Maßstab, den ihr auf eurer Bank Sitz habt, bei jedem zweiten. Das ist ein Maßstab und der soll uns das Leben darstellen. Nehmt doch den in die Hand, wenn er irgendwo rum ist, am Nachbarsitz. Der fängt erst mit 18 an und hört mit 81 auf. Das ist auch, weil die Kopiermaschine nicht länger war. Sorry für die Jüngeren. Könnt ihr noch einen richtigen Meter nehmen, die heim. Macht dort, wo ihr so alt wie ihr seid, einen Knick rein. Also ich bin jetzt 45, dann muss ich da bei 45 einen Knick drin machen. Machen einen Falz drin, so alt wie ihr seid. Und dann reißt ihr den Teil weg. Also, wenn ihr Zeit habt, macht doch das. Den Teil abreißen. Das ist vorbei. Gut, schlecht, ist passiert, können wir nichts mehr ändern. Das, liebe Gemeinde, ist das verbleibende Leben. Der Auftrag, den wir haben, da ist jetzt nach Matthäus 28, auch eine Verheißung, ich werde mit euch sein bis ans Ende der Tage. Aber das ist jetzt ein Auftrag für die verbleibende Zeit auf Erden. Das ist, vielleicht am Morgen schon aufhören oder mit 81, 82, was auch immer. Brauchen wir die Zeit? Brauchen wir sie für in seinem Reich, seine Ausführenden zu sein, seine Boten zu sein, seine Zeugen zu sein? Und lassen wir uns nicht von Sicherheit täuschen. Gehen wir gutes Risiko ein. Im Sinn von Jesus. Gehen wir richtig um mit dem. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, hast du uns den Auftrag gegeben. Traust du uns das zu? Hast du uns bevollmächtigt durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich, Jesus, dass du uns hilfst, dem Heiligen Geist Full Permission zu geben, ganze Vollmacht in unserem Leben, ganze Spektrum von unserem Leben zur Verfügung stehen, unser ganzes Herz. Hilf uns, das Risiko einzugehen in dem Sinn und nicht zurückziehen in unsere Pseudosicherheit. Hilf uns, deinen Auftrag zu tun. Weil wir wissen, Jesus, du bist gut. Du bist ein genialer Gott. Und es gibt nichts Besseres, Jesus, als in deinem Willen zu sein. Weil du einen guten Plan, einen guten Willen hast für uns. Lass uns, Herr, prägen von deinem Reich, von deiner Art, von deiner Güte, von deinem Plan. Amen.